Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Zu unserem heutigen Interview begrüßen wir Salim Matthias Rieck. Salim ist Sozialpädagoge, Gründer der Schule des Seins und arbeitet als Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie. Im Mittelpunkt seiner therapeutischen Tätigkeit steht die Entwicklung von Liebesfähigkeit in all ihren Facetten. Er engagiert sich zunehmend politisch und möchte seinen bewussten Umgang mit den Tabuthemen Tantra, Sexualität und Spiritualität erreichen. Er arbeitet seit über 25 Jahren als Tantra-Lehrer und beschäftigt sich intensiv mit der Tantra-Philosophie. Er sagt, alles ist miteinander verbunden. Alles ist eine erweiterte Selbstliebe, die letztendlich zu Offenheit, innehaltender Achtsamkeit, Empathie und Frieden führt. Liebe heilt. Er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem Herzenslust, Lustvoll Mann sein und die gefährliche Unausweichlichkeit der Liebe. Er gibt heilsame Seminare, die Körper, Seele und Geist sowie Liebe, Sexualität und Beziehung ganzheitlich eng verbinden. Herzlich willkommen, Salim Matthias Rieck.
Hallo.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben gerade schon ein spannendes Vorgespräch gehabt, wo ich schon alle Fragen loswerden wollte. Aber so das Allerwichtigste ist für mich, wie können Beziehungen zwischen Mann und Frau einfach diese spannendes Miteinander behalten, diese Liebe füreinander, diese Verbundenheit. Und das finden wir so absolut wichtig, weil es auch so einen Frieden in die Welt bringt. Wenn wir miteinander im Frieden sind, so ist es doch auch nach außen dann einfach friedvoller. Aber oft merkt man, dass das nicht erhalten werden kann, wenn Beziehungen länger dauern.
Ja, also das ist natürlich eine spannende Frage. Ich muss dazu sagen, gleich als vorweg, dass ich da kein Rezept habe.
Ja.
Also manche denken ja, da gibt es dann irgendjemand, der hat sich viel beschäftigt, der sagt dann so und so geht's und dann macht man das so und dann funktioniert das. Ich meine, jeder Mensch ist anders. Insofern ist all das, was ich jetzt sagen werde, sind Anregungen sozusagen. Ja. Sage ich das auch in meinen Seminaren. Ja, da gibt es kein Standardprogramm, sondern das ist immer eine Einladung, selber zu gucken. Also was hat bei mir Resonanz? Und was macht für mich Sinn und was nehme ich davon, probiere ich vielleicht mal aus und was weniger so. Ja. Also das finde ich eine wichtige Vorwegbemerkung, dass da kein so ein Allheilmittel gibt aus meiner Sicht. Ja. So. Und natürlich gibt es schon, sagen wir mal, so Grundstrukturen, denen ich immer wieder begegne. Und gerade wenn ich mal mit der Seite anfange, wenn Paare irgendwann in Konflikt geraten,
ja.
Dann ist, glaube ich, aus meiner Sicht wesentlich, kann das Paar sich weiter als Team begreifen, was diesen Konflikt versucht zu lösen, anstatt als Kontrahenten in dem Konflikt. Weil dann entsteht sowas wie ein Tauziehen. Ja, der eine möchte das, die andere möchte dies. Und jeder versucht, den anderen auf seine Seite zu bekommen. Und das ist dann oft nicht besonders erfolgreich, kann man sich vorstellen.
So dieses Recht haben, ne?
Ja, Recht haben gehört auch dazu, genau. Also für manche ist das, eigentlich ist das ein relativ banaler Gedanke jetzt, also Teambuilding. Aber für manche ist es doch überraschend, also zu gucken, also wie schaffen wir erstmal eine Plattform, von der aus wir dann auf diesen Konflikt schauen können, anstatt immer nur sozusagen zu schauen, wie kriege ich von dem anderen das, was ich gern möchte, oder wie kriege ich den anderen dahin, wo ich ihn gern hinhaben möchte. Das haut eben dann auf die Dauer nicht so hin. Ne? Und das ist jetzt auch leicht gesagt, ist natürlich durchaus mit Herausforderungen verbunden, überhaupt erstmal diese, sagen wir mal, so eine Basisebene zu finden. Ne?
Mhm. Okay, und dann sozusagen, dass man als kooperativ miteinander umgeht, als gemeinsame Kraft das sieht, ja, und dann die Themen angeht, quasi.
Ja, und ich meine, dazu gehört ja auch erstmal, wenn ein Konflikt da ist, den anzuerkennen, ja, da ist ein Konflikt. Ja, also ich glaube, die größte Schwierigkeit ist auch, oder einer der größten ist Verleugnung. Ja, gibt es auf vielen Ebenen. Also wenn wir das nicht wahrhaben wollen, was ist, dann haben wir gar keine Basis für eine Veränderung. Ja, das, das heißt, und das, viele verwechseln das, also es geht ja auch im Tantra bekannt dafür, für das Annehmen, was ist. Viele verwechseln das und denken, Annehmen, was ist, heißt, ich finde das toll, so wie es ist. Aber das ist ein großes Missverständnis. Annehmen, was ist, heißt, ich akzeptiere, es ist so. Und ich kann mir auf den Kopf stellen, auf die Beine, es ist immer noch so. Ja, das heißt, erstmal, wenn ich da ankomme, sage, okay, ich finde es vielleicht scheiße, ich finde es blöd, ich leide darunter, ich ist schmerzhaft oder so, aber es ist erstmal so. Und wenn ich das anerkenne, dass es so ist, dann, und mich da ein Stück weit auch rein entspanne, ne, das ist auch leichter gesagt als getan manchmal, ja. Also, weil rein entspannen heißt nicht die Gefühle wegdrängen, die damit verbunden sind, sondern diese Gefühle auch da sein lassen erstmal. Dann ist ein erster Schritt schon getan und dann, das ist eigentlich auch Voraussetzung für das, was ich im Teambuilding genannt habe, dass man gemeinsam gucken kann, okay, da ist dieser Konflikt und der ist erstmal da. Mhm. Und dann können wir gucken, okay, wenn wir das anerkennen, dass dieser Konflikt da ist, dann können wir gucken als nächstes, okay, was machen wir jetzt damit? Ja? Wesentlicher Punkt ist dann auch möglicherweise sich Unterstützung zu holen. Ja? Meine Erfahrung ist, dass viele Paare viel zu spät zu einer Paartherapie gehen und das sage ich jetzt nicht aus Marketinggründen, ja, also sondern das ist tatsächlich traurig manchmal, also dass Paare erst dann kommen, wenn sie sich schon so zerfleischt haben, dass irgendwie nicht mehr viel zu retten ist, sage ich mal so, ja, weil schon so viele Verletzungen passiert sind, dass es dann schwierig wird, ne? Also sich Unterstützung holen, das, ich meine, das gilt in allen Lebenslagen eigentlich, ja, also sich einzeln stehen, ich brauche Hilfe und dass das kein Defizit ist oder kein Eingeständnis von, ich bin totaler Versager, sondern nee, da gibt es vielleicht andere Leute, die mir weiterhelfen können, also auch das kann durchaus hilfreich sein für Paare, damit sie nicht immer in denselben Schleifen drin hängen. Ne?
Und siehst du da eher diese Paartherapie oder auch, dass jeder selbst an sich arbeitet? Ist da beides gleich wichtig? Wie würdest du das sehen?
Also es gibt verschiedene Ansätze in der Paartherapie. Meiner ist so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Mhm. Weil ich der Ansicht bin, das knüpft so ein bisschen an, was du fragst, dass natürlich im Wesentlichen die Verletzungen und die entsprechenden Strategien, die wir aufgebaut haben, im Laufe unseres Lebens von jedem Einzelnen sind, die dann unglücklicherweise wie zwei Zahnräder aneinander greifen und wo dann jeder möglicherweise nicht aus seiner Haut rauskommt und sich quasi ein bisschen wie in fixierten Mustern verhält in der Beziehung. Ja? Und mein Ansatz ist dann eher diese Zahnräder, die in der Partnerschaft dann so ineinander klinken, und dann ihren unheilvollen Verlauf nehmen, erstmal sozusagen so weit auseinander zu sehen, okay, das bist du und das bist du. Und das ist das, was du mitbringst als Kontur, als Verletzung, als Deformation vielleicht auch. Und das ist, was der andere mitbringt. Und das ist natürlich dann zum großen Teil in der Verantwortung von jedem Einzelnen, sich darum zu kümmern. Ja? Das ist ja eine der großen Schwierigkeiten Partnerschaften, ist, den anderen dafür verantwortlich zu machen. Ich fühle mich einsam, ich fühle mich unverstanden, sonst mach du, dass das anders wird, ja. Was natürlich immer nur sehr begrenzt funktioniert. Leider, muss ich fast sagen, funktioniert es ja manchmal. Ja? Deswegen sind wir dann sozusagen hoffnungsfroh, du hast mich doch schon mal so schön angenommen und mich so verstanden, wieso tust du das jetzt nicht wieder? Ja? Und dann sind wir natürlich auf die Dauer auf dem Holzweg. Insofern würde ich auch sagen, ja, die Basis ist sozusagen dieser Prozess von sich selber annehmen lernen. Und dazu gehört auch erstmal wirklich also anzuerkennen, wo wir verletzt sind, was für komische Strategien wir vielleicht entwickelt haben, um damit umzugehen. Mhm. Das ist jetzt auch nur eine Andeutung, ein Riesenprozess, also den jeder für sich alleine ein Stück weit machen muss, in Anführungsstrichen. Wir müssen natürlich gar nichts, aber würde ich zumindest anraten. Und dann kann man gucken, also wie greifen diese Muster, die jeder mitbringt, wie greifen die so ineinander und wie kann man das sozusagen so entzerren, dass dann auch die Dynamik miteinander wieder eher freudvoll wird und unterstützend, anstatt dass wir uns gegenseitig zerfleischen.
So, ja. Na, und oft ist es ja so, gerade beim Zerfleischen, dass wir dem anderen immer die Schuld geben an dieser Situation und dann gleichzeitig dann irgendwie zumachen, ne? Und dann sagen, nee, der ist schuld, ich bin jetzt verletzt. Und deshalb, denke ich, gehen auch viele nicht zur Paartherapie oder zum Coaching, weil sie ja denken, der ist schuld und ich bin verletzt und vergraben sich dann so. Und wie machst du das zum Beispiel jetzt? Arbeitest du da eher mit Paaren oder eher einzeln oder entscheidest du das immer spontan in der, sagst du, Therapie oder Begleitung?
Also, ja, mal so, also das ist eigentlich nicht entscheidend. Also mein Schwerpunkt ist ja eigentlich die Gruppenarbeit. Ja? Also hast du ja in der Vorstellung gesagt, dass ich Tantra-Seminar, das ist eigentlich das mein Hauptschwerpunkt, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich habe früher in Berlin auch gearbeitet und habe da war mein Schwerpunkt noch einzelne Paartherapie. Und dann habe ich, als ich, bevor ich aus Berlin wegging, ist jetzt schon bald 30 Jahre her, da habe ich dann angefangen, auch so Wochenendseminare zu leiten und habe dann alle meine Klienten gesagt, Leute, ich gehe aus Berlin weg. Wenn ihr nochmal einen Kurs bei mir machen wollt, jetzt ist Gelegenheit, dann haben viele von denen, die vorher nur Einzel- oder Paararbeit gemacht haben, da den Kurs mitgemacht und gesagt, sag mal, Salim, hätten wir uns das nicht vorher sagen können? Also da ist in einem Wochenende mehr passiert als nichts gegen deine Therapie, ja, aber da ist in einem Wochenende mehr passiert als in einem Jahr Therapie. Also das heißt, es ist meine Erfahrung, andere mögen da andere Erfahrungen haben. Ich will das auch nicht gegeneinander stellen, manchmal ergänzt sich das ja auch gut. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass so einen gemeinsamen Raum zu erleben, wo Paare zum Beispiel auch, aber auch Einzelpersonen merken, ah, die anderen haben auch ihre Themen. Und das mitzuerleben, was für ein Prozess von Öffnung mit völlig wildfremden Menschen schon an einem Wochenende möglich ist, das ist für viele so unvorstellbar, wenn sie das nicht erlebt haben. Und so ermutigend gleichzeitig auch, sich den eigenen Themen zuzuwenden. Man bleibt dann nicht nur erstmal, die erste Phase ist ja oft erstmal schmerzhaft, anzuerkennen, was da eigentlich in einem los ist. Und an so einem Wochenende ist aber dann auch schon so, dass es einen Ausblick gibt, einen hoffnungsvollen Ausblick von wegen, wie es anders sein könnte. Ja, also wie es ist, wenn wir mehr in uns ankommen, wenn wir präsenter in uns sind, unseren Körper spüren und dann die verschiedenen, vielleicht kommen wir da auch noch zu, die verschiedenen Energien von Eros und Liebe differenzieren können, gucken, wie können wir darin besser navigieren, wie können wir unsere Bedürfnisse besser ausdrücken und so weiter. Also da ist in einem Gruppenprozess meiner Ansicht wie eine Art Turbo, ja. Das geht auf eine Weise sehr viel schneller und ist deswegen vielleicht auch etwas, wo viele Angst vor haben, ne? Kann ich vielleicht später auch noch was sagen, inwiefern die begründet ist oder auch nicht.
Ja, das wollte ich gerade so einhaken. Okay, Angst vor. Weil du hast ja auch selbst, sagst du ja, vor Tantra oder vor Sexualität oder Spiritualität sind ja auch so irgendwie Tabuthemen. Man hat Angst, so in diesem Rahmen mal einen Kurs zu machen oder nicht. Man überlegt das schon. Wer kommt denn eigentlich so zu deinen Kursen? Mit welchen Themen kommen die Paare zu dir? Sind es meistens Paare? Sind es Einzelmenschen?
Nee, ich mache sowohl Paarkurse, also die nur für Paare sind, als auch Kurse, wo sowohl Singles als auch Paare kommen oder welche, die ohne ihren Partner kommen. Also gibt es eigentlich alle Konstellationen. Mhm. Und tatsächlich, deswegen habe ich den Begriff Tantra, muss ich zugeben, jetzt im Laufe der Jahre immer ein bisschen mehr in den Hintergrund gestellt, weil inzwischen so viel unter dem Label Tantra angeboten wird, wo ich auch sagen würde, nee, das ist irgendwie echt nicht das, was ich vertreten möchte. Und dazu gehört unter anderem Respekt für Grenzen oder fehlender Respekt für Grenzen. Also das ist, was mir sehr wichtig ist in meiner Arbeit, dass jeder und jede, die in meinen Kurs kommt, jederzeit selbst entscheiden kann, was sie macht und was nicht und wie weit sie sich auf was einlässt oder auch nicht. Das heißt, du kannst jederzeit sagen, das geht mir jetzt gerade zu weit, ob das jetzt sich ausziehen ist oder ob das bestimmte Nähe zu jemand anders ist. Und das ist auch leicht gesagt, ja. Manchmal sage ich das am Anfang, die Leute gucken mich dann ein bisschen an und meinte das ernst so, ne? Also kann ich das wirklich machen? Darf ich wirklich sagen, die Übung mache ich jetzt nicht mit? Und manche müssen es dann echt ausprobieren und dann sich mal an den Rand setzen und merken, dass sie dann nicht von mir blöde Blicke kriegen, sondern wenn überhaupt, dass ich dann vielleicht neugierig nachfrage, brauchst du irgendwie Unterstützung oder irgendwas, aber dass ich das grundsätzlich respektiere und in der Verantwortung von jedem Einzelnen lasse, seinen eigenen Prozess zu steuern. Ich glaube, das ist ganz wichtig und viele andere Tantra-Lehrer oder sagen wir mal zumindest einige machen das nicht. Die pushen die Leute in Prozesse rein oder manipulieren sie in bestimmte Prozesse rein, die manchmal dann sogar auch sehr beglückend sein können. Das Problem ist dann oft erst hinterher, dass ich merke, wie bin ich da überhaupt reingekommen und wie komme ich da auf eine gesunde, heilsame Weise auch wieder raus? Oder wie gehe ich damit um, dass das, was ich da vielleicht an Beglückendem erlebt habe in so einem Kurs, dass ich das zu Hause gar nicht umsetzen kann, weil mich der Leiter sozusagen gleich 3 Schritte weiter katapultiert hat, wo ich gar nicht selber gar keinen Zugang zu finden würde. Ja. Deswegen ist man gut beraten, würde ich sagen, genau hinzugucken, wo du hingehst, ja, wo du einen Kurs machst. Und also gerade, ich meine, manche, muss ich auch sagen, manche sind auch dankbar, in irgendetwas reingepusht zu werden, weil sie da selber nie hinkämen, machen Wahnsinnserfahrungen. Und ich würde sagen, manche sind sogar in der Lage, das auch daher zu integrieren und weiterzuentwickeln, aber manche nicht.
Und was sind das für Paare, die zu dir kommen oder Menschen? Was haben die für Konflikte, für Probleme? Was wollen sie besser machen? Ist das ja eine Erfahrung oder sind da wirklich tiefgreifende Konflikte in den Partnerschaften dahinter? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, also das ganze Spektrum. Also gibt es irgendwie nichts, was nichts gibt. Also ich würde sagen, die Paare, die kommen, sind einfach die, die es trauen zu kommen. Ansonsten sind sie völlig normal. Also das ganze Spektrum. Also es gibt Paare, die frisch verliebt sind und kommen und sagen, ich möchte das, ich weiß, das ist kein Selbstläufer, eine Partnerschaft, ich möchte da auch investieren, in Anführungsstrichen, mir von Anfang an Unterstützung gönnen, um das weiterzuentwickeln. Und andere kommen, wenn sie 30 Jahre zusammen sind und die Erotik ist eingeschlafen und da passiert im Bett gar nichts mehr und möchten das wieder aktivieren. Und andere kommen, weil sie permanent im Streit sind und möchten eine andere Ebene miteinander finden. Manche kommen auch, weil sie mit dem Thema Polyamorie, also sprich, der eine hat sich vielleicht in jemand anders verliebt, weil sie damit unterwegs sind, wollen wir die Partnerschaft öffnen oder nicht. Auch da habe ich jetzt keine Guideline, was richtig ist oder was falsch, sondern eher einen Raum, wo Paare das für sich selber rausfinden können. Also insofern ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche geht es eher um das Thema Selbstliebe, wie kann ich mich selbst mehr annehmen lernen. Andere geht es eher darum, auch mal mitzukriegen, wie sind denn andere Paare unterwegs, sich gegenseitig Anregungen zu holen. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr weites Spektrum, was die Leute so mitbringen an Anliegen.
Mhm. Na, also ich kann mir vorstellen, wenn ich mich mal jetzt selber so reinversetze, dass die größte Schwierigkeit doch darin besteht, wahrscheinlich sich zu öffnen, oder? Dann genau über seine Bedürfnisse dann auch zu sprechen und dann ja nicht nur vor dem Partner oder vor dem den das für vor dir, der diesen Kurs begleitet, sondern auch natürlich auch vor anderen Leuten, ne? Also wie schaffst du das, dass man da so eine Atmosphäre hinkriegt, dass man da so offen ist?
Also ich glaube, wesentlich ist auch, dass ich das nicht zu meiner Agenda mache. Also ich denke nicht, ich muss jetzt dafür sorgen, dass sich da alle öffnen. Ja. Bin ich nämlich ziemlich sicher bei einigen Widerstand. Ne? Weil immer wenn wir, das riechen wir manchmal fünfmal gegen den Wind, da will jemand was von mir. Mhm. Und dann ist eher so, upsa, Vorsicht. Ja? Und wenn die Leute merken, hey, ich bin ja für mich selber hier, das ist ja nicht, dass ich für den Leiter da irgendwas machen muss, sondern ich habe ja ein Anliegen und das, was ich hier vorfinde, ist ein Raum, wo ich selber gucken kann, wie fühlt sich was an und wann möchte ich mich öffnen, wann fühle ich mich ermutigt. Also insofern versuche ich eine Atmosphäre zu schaffen, natürlich, die das erleichtert, aber gleichzeitig ohne irgendeinen Druck in der Richtung. Und für viele ist das tatsächlich auch, das klingt auch so banal, aber schon die halbe Miete. Wenn ich das Gefühl habe, ich erinnere mich gerade an ein Paar, die sind dann allerdings in Paartherapie gekommen, so auch so ein Klassiker, die Frau hat ihn lange bearbeitet, kommt doch mit in die Paartherapie, der Mann, ach nee, was soll das bringen? Na gut, er ist ja und war mitgekommen, ihr zuliebe. Da leuchten natürlich bei mir immer schon ein bisschen gleich die Warnglocken, ja, weil das geht nicht immer gut, ja, wenn der eine das zum anderen zuliebe nur macht, ja. Aber in dem Fall, okay, er ist mitgekommen, er war ein Stück weit bereit und dann hat sie gesagt, so, nun red mal, ne. Und ja, ich weiß irgendwie nicht, was ich sagen soll, ja, so. Und ich habe gesagt, sie müssen hier gar nichts sagen. Also wenn sie hier sitzen und schweigen, ist für mich vollkommen okay. Und da hat die Frau mich mit großen Augen angeguckt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin da hierher gekommen, damit der endlich redet. Jetzt sagt er muss nicht reden. So, aber bei ihm ist in dem Moment etwas geschmolzen, weil er gemerkt hat, ich werde ihn nicht drängen. Das war in dem Fall ein Muster, was in vielen Partnerschaften ist. Sie sitzt ihm permanent im Nacken, jetzt sag doch mal was, jetzt zeig dich doch mal, jetzt zeig doch mal deine Gefühle. Und er denkt ja, was gibt es für mich da zu gewinnen? Sie weiß ja eh immer schon alles, was bei mir los ist. Und dann ist es eher ein Widerstand. Das heißt, das ist, glaube ich, ein wesentliches Element, damit Menschen sich selber eigentlich ermutigen, sich zu öffnen, dass sie merken, wenn ich das tue, dann tue ich das, weil ich das will und weil ich das möchte und weil ich dieses Experiment mache. Ja, es ist ein Risiko, es ist ein Wagnis, ich zeige mich und vielleicht guckt jemand komisch auf mich. Aber wenn die Menschen sich dann trauen, dann machen sie meistens eben in so einem Kurs die Erfahrung, dass die anderen tendenziell wohlwollend sind, ja, dass sie sich einfühlen können, dass sie viel Verständnis bekommen, dass da ein berührender Kontakt entsteht. Und das ist dann eine Positivspirale, die daraus entsteht. Aber eben nicht daraus, dass ich irgendeinen Druck mache oder irgendwelche Zaubertricks aus der Tasche ziehe, um die Leute irgendwie dahin zu kriegen, sondern dass sie selber merken, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt probiere ich das mal aus. Jetzt sage ich mal, was in mir wirklich los ist zum Beispiel oder was ich mir wirklich wünsche und mache damit eine Erfahrung. Und dann kommt so ein Prozess sozusagen in Gang. Und insofern sehe ich mich da eher als Prozessbegleiter und nicht als derjenige, der das antreiben muss, ne?
Mhm. Und was ist denn da das Besondere oder was ist die Tantra-Philosophie? Du hast mal in so einem Interview über eine Tantra-Philosophie gesprochen. Und was ist das Besondere am Tantra, was die Menschen führt dazu, dass sie sich öffnen oder sie sich der Liebe öffnen, der Sexualität, der Beziehung? Das ist ja so dein Dreiergestirn, was so sehr, sehr wichtig ist, um eine liebevolle Beziehung miteinander aufzubauen. Und welche Rolle spielt dabei Tantra und welche Übungen oder welche Begegnungen im Tantra fördern das? Was ist eigentlich Tantra? Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen über die Philosophie sprechen für Menschen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben.
Ja, also es ist natürlich ein Riesenfeld, es ist eine jahrtausendealte Tradition, also lässt sich jetzt schwer so zusammenfassen, zumal auch noch dazu kommt, dass es unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Verständnisse auch jetzt im Westen davon gibt. Aber ich kann mal sagen, so, deswegen heißt es ja auch nicht ohne Grund meine Schule des Seins.
Ja.
Ja, also das Erste ist, was ich eben schon angedeutet habe, mit dem Sein, mit dem, was ist. Mhm. Also, dass ich daran ankomme. Und das Zweite ist, dass alles mit allem verbunden ist. Und das ist jetzt, kann man jetzt sagen, ist eine Art Glaubenssatz. Aber das ist erstmal sozusagen etwas, wo ich weiß, oder sagen wir mal, wo ich mit der Prämisse forsche, dass ich dem, was ist, sowieso gar nicht entkommen kann. Und das, wenn ich auch jetzt zum Beispiel einen Konflikt habe mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin, dass mich dem zuzuwenden, was da tatsächlich los ist, die Verbundenheit, die eigentlich unterhalb dieser Konflikte da ist, dass es das wieder hervorrufen kann, dass ich nicht, und was viele ja tun, das ist so unsere westliche Kultur, die von nichts kommt nichts so ungefähr. Wenn ich Verbundenheit will, dann muss ich die herstellen. Und damit untergrabe ich möglicherweise die Verbundenheit, die eigentlich längst da ist, die nur verschüttet ist. Ja, und das ist vielleicht dann ein Perspektivwechsel, der Tantra oder den Tantra erleichtert, ist anstatt immer irgendwas zu machen, um was zu bewirken, ist ein Stück weit mehr loszulassen, um dem, was natürlicherweise eigentlich geschehen möchte, mehr Raum zu geben. Ja? Und das heißt nicht, dass es nicht manchmal trotzdem sinnvoll ist, etwas zu machen, um etwas zu bewirken. Das ist nichts falsch, aber wenn wir da zu sehr, wie in unserer westlichen Kultur, zu sehr darauf fixiert sind, dann fehlt eben der andere Pol. Das Loslassen, das Hineinentspannen, das erstmal Ankommen im Sein, bevor ich immer gleich was tun muss. So, ja. Also das wäre, glaube ich, wesentlich Element. Ja.
Wir hatten ja vorne im Vorgespräch, hatte ich schon mal diese Frage gestellt, und das ist eigentlich das, wo es jetzt so hinführt, dass ich immer so den Eindruck habe, selbst wenn ich jetzt Andreas so annehme, wie er ist und alles so lasse, wie er mit Sachen umgeht, dass ich dann immer so das Gefühl habe, ist ja gut und schön, aber irgendwie passiert dann nichts. Also es ist keine Entwicklung dann. Und witzigerweise hast du es ja schon mit dem Ehemann angesprochen, der dann mit zum Tantra gekommen ist, und der muss denn auch nichts tun. Und da fand das die Frau auch blöd. Also anscheinend geht es anderen Frauen auch so, dass sie immer das, was tun wollen, das, was sich im Äußeren verändert. Und dann viele auch nicht damit klarkommen, den Mann so zu lassen, weil sie dann denken, dann ändert sich ja nichts.
Wie kannst du? Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal die Geschichte weitererzähle.
Ja, genau.
Also nur drei Sitzungen später sitzt dieser Mann da, guckt mich an mit feuchten Augen und sagt, also Herr Rieck, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Also wenn man da mal so ein bisschen in sich reinspürt, das ist ja ein unglaubliches Universum, was sich da in einem auftut. Ja? So, also das war nur drei Sitzungen später, einfach weil er nicht mehr unter Druck stand. Und das heißt, diese Skepsis der Frau, die war sehr schnell, hat sich sehr schnell verändert, ja, weil sie gemerkt hat, hupsa, also das ist ja durchaus hilfreich, wenn man dem nicht im Nacken sitzt und ständig merkt, man muss dem irgendwie so zum Jagen tragen, sondern einfach mal loslassen und wirklich neugierig werden, was sind denn zum Beispiel, also wenn ein Mann nicht reden will, was jetzt so ein Klassiker ist, ja, dann noch, anstatt zu gucken, wie kriege ich den zum Reden, neugierig zu sein, ja, was hindert den, ja, was sind die Ängste? Also wirklich neugierig zu sein, ohne sozusagen selber die Definitionsmacht zu beanspruchen. Das tun ja Männer in unserer Kultur in vielen Bereichen, haben Männer die Definitionsmacht und sagen den Frauen, wo ihr Platz ist und so weiter. Und die Frauen befreien sich ja darum mehr und mehr. Jetzt im partnerschaftlichen Bereich ist es eben nicht selten umgekehrt, ja? Dass die Frau sozusagen, ohne es zu wissen, eine Art Definitionsmacht beansprucht, glaubt, sie sei schon weiter und hat sich vielleicht auch schon mehr damit beschäftigt, Seminare gemacht, sonst irgendwie was. Und das kann dann oft nach hinten losgehen, wenn diese Haltung im Unbewussten weiter bleibt und dann diese Dynamik befeuert, wo die Frau immer mehr will und der Mann sich immer mehr zurückzieht. Also denke ich, das ist ein wesentliches Element in dieser Dynamik.
Aber und dann immer wieder bei. Das ist voll krass, dass die Entwicklung gerade. Deshalb gehen viele Partnerschaften meines Erachtens auch auseinander. Dieses
Ja, aber ich meine, ich mache die Erfahrung, dass ich kriege auch immer wieder die Erfahrung, also jetzt, gerade kürzlich habe ich einen Mann mir geschrieben, gesagt, also übrigens, wir heiraten jetzt demnächst und ich hätte dann doch nicht einen ganz unwesentlichen Anteil, weil er bei mir gelernt hätte, sich mehr selber anzunehmen und zu lieben und das wäre einfach eine Basis gewesen, überhaupt sich so weit zu öffnen, weil was du eben gesagt hast, den anderen annehmen, das ist halt ein bisschen eine paradoxe Geschichte. Weil den anderen anzunehmen, wenn das heißt, dass ich mich selber nicht mehr annehme. Also zum Beispiel, ich wünsche mir mehr Sex. Ja, und meine Partnerin sagt, sehe ich es jetzt mal andersrum, ja, sagt, ach, ich, mir ist Sex nicht so wichtig. Ja, ist ja auch ein Klassiker, ja. Kann natürlich auch andersrum sein, ist übrigens auch häufiger, immer häufiger andersrum. Aber nehmen wir es mal so rum. Ja, dann kann das natürlich sein, dass das Annehmen erstmal bedeutet, okay, ich nehme es erstmal an, dir ist Sex nicht so wichtig. Ja, aber was mache ich jetzt mit dem, dass mir Sex aber wichtig ist? Ich möchte das mehr erleben. Mhm. Und wenn ich das dann nicht annehme, dann haut das natürlich auch nicht hin. Das heißt, und dann sind wir wieder beim Thema Konflikt. Es braucht anzuerkennen, okay, du möchtest das nicht so sehr, ich möchte es mehr. Was machen wir jetzt damit? Und auf dieser Ebene scheint es erstmal unlösbar. Mhm. Es braucht dann sozusagen erstmal diese Differenz anzuerkennen, da ein Stück weit reinzuentspannen, dass das so ist. Um dann zu gucken, wie können wir gemeinsam schauen oder gemeinsam diese Perspektive entwickeln. Ja, was machen wir jetzt damit?
Ja.
Ja, und dann gucken, okay, gehen wir irgendwo hin, Unterstützung zu holen, probieren wir dies, probieren wir jenes. Immer unter der Voraussetzung, dass jeder ein Stück weit bereit ist, die Verantwortung für seine eigenen Bedürfnisse zu übernehmen und das nicht immer dem anderen festzumachen. Aber gleichzeitig heißt das auch nicht, dass ich meine Bedürfnisse alle zurücknehme und sage, okay, du hast keine Lust und dann lasse ich das eben, ja.
So. Ich glaube, das ist auch mein Dilemma so, ne? Dass man dieses nur zu sagen, ich nehme das so an und was ich fühle, ist dann nicht so wichtig. Das ist, glaube ich, das, wo so viel Aggression dann hochkommt, wenn man es
denkt. Nee, das haut auch nicht hin.
Genau, dieses Sein, was ist und zu gucken, okay, du verhältst dich so, ich so und ich fühle mich damit gerade nicht gut. Und dann sieht man, okay, das ist ein Konflikt und das darf man ja auch erstmal erkennen.
Ja, genau. Und dann ist es oft so, wenn das erstmal anerkannt ist, dann kann sein, okay, was ist denn zum Beispiel dahinter? Was ist? Oft ist es ja so, dass zum Beispiel die Person, die weniger Lust hat auf Sex, eigentlich gar nicht grundsätzlich weniger Lust auf Sex, sondern weniger Lust auf den Sex, den sie mit diesem Partner erlebt hat. Das heißt, wenn das zum Beispiel dann mehr zur Sprache kommen kann, ja, was ist denn deine Unlust? Ist es einfach nur Unlust oder ist es, klar, es gibt hormonelle Veränderungen und so weiter im zunehmenden Alter, aber es gibt ja oft so, dass verletzende Dinge passiert sind, ja, dass zum Beispiel eine Person ihre Grenzen nicht deutlich gemacht hat, zum Beispiel, wenn der Mann zu schnell eindringen will, so ein Klassiker, ja, und die Frau nicht sagt, hey, Zopse, ich bin noch nicht so weit, ja, oder der Mann irgendwie die Botschaft, du musst es immer bringen, du musst mich zum Orgasmus bringen, egal ob die Frau das tatsächlich ausdrückt oder ob das in seinem Kopf ist. Und dann kann er irgendwann sagen, das ist mir echt zu anstrengend, ja. Also immer irgendwie da für ihre Befriedigung zuständig, ich lasse das lieber, ja. So. Und wenn das dann zur Sprache kommen kann, und dann kann sich was damit bewegen, dann kann man gucken, okay, wie können wir dann sind wir zum Beispiel beim Thema Slow Sex, wie können wir eine Art von Sex zum Beispiel mal ausprobieren, die diesen ganzen Leistungsdruck rausnimmt. Ja, oder die eine gewisse Langsamkeit befürwortet, wo wir eben nicht quasi immer irgendwo hinterherjagen, sondern erstmal miteinander entspannen können. Für viele Paare ist das ein Zugang. Ich würde auch sagen, wie ihr das im Vorgespräch gesagt habt, das ist kein Dogma. Also, dass das immer so sein muss, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt befürworten. Aber das als Element kennenzulernen, ist für viele Paare hilfreich, um zum Beispiel aus so einer Polarisierung von Sex muss immer so sein, aber so will ich den Sex nicht mehr, also will ich gar keinen Sex mehr. Um daraus ein Stück weit wieder rauszufinden. Ne?
Und wie siehst du so diesen Bereich wieder zu erkunden, die Sexualität vielleicht im Rahmen von Tantra oder wie auch immer? Ich persönlich finde das total wichtig, um wieder mehr Harmonie, mehr Freude, mehr Verbindung in die Partnerschaft zu bringen oder aber auch nach außen mehr Liebe zu strahlen. Siehst du auch so diese große Bedeutung dieser kleineren Beziehung für den Weltfrieden, sage ich mal, für was wir für die Welt tun können? Also, das
also ich würde schon sagen, ich würde nicht sagen, dass das jetzt alles ist, was wir tun können. Da gibt es nur noch andere Ebenen. Ja. Aber ja, natürlich ist es so, wenn wir in unserem persönlichsten Bereich im Unfrieden sind, dann können wir nicht so gut friedensstiftend unterwegs sein. Das ist naheliegend. Insofern ist das sicher ein wichtiges Element, also friedensfähig zu werden, ist in dem Sinne beziehungsfähig zu sein. Und, ja. Und da finde ich ganz hilfreich, sozusagen die verschiedenen Elemente von Liebesfähigkeit zu differenzieren. Mhm. Also ich arbeite ja gerne mit diesem Dreieck, was du, glaube ich, eben schon
genau,
mal erwähnt
hast. Genau, darauf wollte ich auch noch mal hinaus.
Und zwar würde ich sagen, dass Erotik und Sexualität hat eine bestimmte Energie, sage ich jetzt mal, eine bestimmte Schwingung, die viel zu tun hat mit Polarität, mit Unterschiedlichkeit. Also wie können wir lustvoll erleben, dass du anders bist? Ja, wie können wir daran Freude haben? Und das ist aus der Elektrizität, kennt das jeder, ne? Da gibt es einen Plus- und Minuspol. Und das brauchst du, damit eine Spannung entsteht. Mhm. Und wenn jetzt eine zu starke Spannung ist für ein zu schmales Kabel, dann schmort das Kabel durch. Ja? Und das heißt, wenn wir zu stark in der Polarisierung sind oder in der Polarität sind, dann ist es zu viel. Wenn es zu wenig ist, schläft es ein. Das heißt, es braucht ein bestimmtes Maß an Spannung durch Differenz, und die auch lustvoll erotisch besetzen zu können, die Differenz. Also man kann das ja Necken nennen oder so ein bisschen leicht provozieren. So, aber eben nicht im Übermaß, weil dann macht der andere zu, und auch nicht im Untermaß, weil dann ist es langweilig. Ja? So, das ist, würde ich sagen, ist so das, was die erotische Schwingung im Wesentlichen ausmacht. So, und das fängt natürlich nicht erst im Bett an oder wenn wir direkt im sexuellen Interakt. Das kann auch sein, wie wir uns anschauen, wie wir miteinander sprechen, kann schon diese erotische Qualität haben. Ne? Und da kann man mitspielen, das kann man erforschen und das auch bewusster wahrnehmen. Also wie kann ich das bewusst ein bisschen intensivieren, wenn ich das möchte, oder auch, und dann komme ich zu dem anderen Pol, ja, der Herzpol, oder auch sagen, wie kann ich aus dieser zu starken Überspannung, Überreizung wieder ein Stück, und dann kommen wir zu der Herzqualität, die eher was mit Umarmen zu tun hat, aus meiner Sicht. Ja? Da geht es nicht so sehr um die Differenz, da geht es eher um die Gemeinsamkeit. Da geht es darum, ich kann mitfühlen. Das, was du da erzählst, erlebe ich vielleicht nicht genauso, aber irgendwie kenne ich das auch. Und das ist da, wo eine Herzverbundenheit eher angesprochen ist. Ja? Wo wir uns umarmen können und sagen, ja, wir bilden irgendwie eine Einheit, ne, bis hin zum Zerschmelzen. Und das kann natürlich auch im Sex passieren und hat dann doch eher die Herzensqualität. Ja? So, das zu differenzieren ist für viele Paare sehr hilfreich, weil es auch hilft zu navigieren. Wenn es zu langweilig ist, weiß ich, es braucht ein bisschen Pep, quasi, ne? Differenz, damit spielen können. Wenn es zu Konflikt ist, dann braucht es mehr die Verbundenheit wieder spüren. Und als ich früher in der Partnerschaft mal heftige Konflikte hatte, da kam eine befreundete Therapeutin zu Besuch und hat das so gesehen, wie wir da unsere Streits zelebriert haben, und hat dann gesagt, Leute, hört mal auf, ja? Legt euch einfach mal da auf die Couch und legt euch einfach mal so löffelchenmäßig aneinander und haltet mal die Klappe. Spürt einfach eure Körper und spannt da rein. So, ne? Und ich hatte genug Vertrauen. Ich meine, ich wusste das natürlich auch, dass das eigentlich hilfreich ist. Ich würde das ja meinen Klienten auch empfehlen. Aber wenn man selber drin ist, dann ist das Letzte, was man tun will, so ungefähr. Ja? Ja. Okay, aber das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir da 5-10 Minuten gelegen. Und dann irgendwie, das tat wohl, ja. Obwohl am Anfang war es ein bisschen komisch. Und nach 10 Minuten wussten wir echt nicht mehr, worüber wir uns eigentlich vorher gestritten hatten. Ja, also manchmal ist es ja wie so ein Selbstläufer quasi, wo der Inhalt eigentlich fast beliebig ist. Ja? So. Also wenn man das weiß, okay, da ist zu viel Dramatik, da ist zu viel Kampf, zu viel Differenz, dann kann man solche leichten Übungen, wie ich es jetzt angedeutet habe, ganz bewusst einsetzen, mit dem Widerstand mitberechnen, was ich eben gesagt habe, um zu wissen, okay, das kann ich tun, um wieder in ruhigere Fahrwässer sozusagen zurück zu navigieren. Ja. Und das Dritte wäre eben, was ich die Ebene von Bindung nenne und die oft verwechselt wird mit der Herzebene, weil Herzebene ist was im Hier und Jetzt ist. Ich kann dich nicht morgen oder gestern lieben, ich kann dich nur jetzt lieben. Ja, aber Bindung ist etwas, was auf Zeit angelegt ist. Ja, und viele, gerade in der spirituellen Szene, vernachlässigen das und denken immer im Hier und Jetzt, das sei sozusagen die Erleuchtung. Und ich nenne das manchmal ein bisschen provokativ, das ist eigentlich ein Zeichen von Demenz, wenn wir uns nicht mehr an gestern erinnern können und es keinen Morgen mehr gibt. Ja? Also es stimmt natürlich, das Leben findet immer nur hier und jetzt statt, aber hier und jetzt können wir uns an gestern erinnern und auf morgen hoffen. Und in dem Sinne, diese Dimension in eine Beziehung auch mit reinzunehmen, also ist das was wir gerade erleben, etwas ganz Momentanes und mehr wollen wir gar nicht. ist zum Beispiel in so einem Tantra-Kurs ein wichtiges Thema, ja. Mache ich jetzt diese Übung mit jemandem und danach will ich eigentlich wieder loslassen, mehr will ich von der Person gar nicht. Oder entsteht da was an Bindung, wo ich merke, ah, ich möchte, dass das irgendwie eine Kontinuität bekommt. Und das wiederum braucht ganz andere Steuerungselemente, als Herzkontakt herzustellen. Und wenn wir das verwechseln und sagen, ja, wenn du jetzt mit mir eine schöne Übung machst und danach willst du von mir nichts mehr, dann hast du mich ja gar nicht geliebt, so ungefähr, ja. Aber das ist Quatsch, das sind zwei verschiedene Dinge, wenn wir die verwechseln. Also wir können natürlich durchaus jemanden lieben und im nächsten Mal ihn loslassen. Und wir können an jemand gebunden sein, den wir überhaupt nicht lieben. Ja, und trotzdem können wir die, es gibt ja auch in vielen Partnerschaften, ja, die sie schon lange nicht mehr lieben, also die diese Verbundenheit nicht mehr spüren, diese Herzverbundenheit, und trotzdem aneinander kleben und sich never ever loslassen würden. Ja, und ich würde das nicht gegeneinander ausspielen wollen. Jede dieser drei Ebenen hat ihre eigene Dynamik, ihre eigene Berechtigung. Und je mehr wir die als jeweils in ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit erkennen können, damit umgehen können, umso leichter können wir in Partnerschaften, was ich gerne navigieren nenne, machen. Ja? Also dass wir merken, okay, wenn es zu viel das hat, also wenn wir zum Beispiel zu sehr aneinander kleben, dann können wir merken, okay, was bräuchte es, um die Bindung etwas zu lösen? Oder wenn wir sozusagen jeder macht sein Ding und wir haben gar keine Verbundenheit mehr, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, vielleicht machen wir eine Verabredung, dass wir uns einmal in der Woche verabreden, zum Beispiel für Zielgespräche oder für was auch immer, um eine gewisse Verbindlichkeit und Kontinuität wieder mehr zu erlassen. Das hat jetzt nicht unbedingt direkt mit Herzkontakt zu tun. Es gibt Gelegenheit dafür, aber es ist nochmal eine andere Ebene. Ist das so einigermaßen nachvollziehbar, was ich sage? Oder?
Absolut. Und, so kann man auch so ein bisschen gucken, was ist, ne? Wo bin ich gerade? Und dann gucken, in welchem Bereich wo die Bedürfnisse sind, nach mehr oder nach weniger. Ja. Ne? Und was mir jetzt noch so gerade im Kopf war, Liebe. Was ist Liebe? Weil du sagst auch so, Liebe heilt. Und wie kannst du diese Facetten der Liebe, der Liebesfähigkeit stärken? Ist das auch in diesem Dreieck? Oder wie, ich habe das jetzt so verstanden, dass selbst wenn man eine Facette nur ist, hat man die Liebesfähigkeit verstärkt. Welche Bedeutung hat das, die Liebesfähigkeit, für Konflikttransformation oder für eine gute Partnerschaft? Und wie stärkst du das in deinen Coachings? Ja, das ist nochmal so die Frage.
Ja, also ich würde sagen, der Begriff Liebe ist da in dem Sinn doppeldeutig. Manchmal wird er als Überbegriff für das ganze Dreieck genutzt. Ja, also ja. Liebesfähigkeit würde dann alle drei Elemente, Erotik, Bindung und Liebe im engeren Sinne beinhalten. Und Liebesfähigkeit im engeren Sinne ist eher diese Herzqualität. Also das ist schon mal ganz gut, das zu differenzieren. Mhm. Und das Zweite ist auch da wieder, das Herz ist ja ein Organ, was sich öffnet und schließt. Ja? Das macht permanent. Ja, das ist, was eine Pumpe macht. Ne? Also ganz banal gesagt, ist ein Herz eine Pumpe. Das heißt, es nimmt das ganze Blut vom Körper entgegen und dann sendet es wieder aus. So, das heißt, es ist ein Kontrahieren und Expandieren. Und wenn wir das jetzt mal als Analogie nehmen, dann ist es das, was ein Herz auch braucht. Ein Herz braucht genauso, sich verschließen zu können, auch sich zu schützen, jetzt im übertragenen Sinne, auch mal zuzumachen, um dann wieder aufmachen zu können. Wenn wir jetzt denken, wir seien wahnsinnig spirituell fortgeschritten, wenn wir immer nur aufmachen, dann machen wir nur unbewusst irgendwo zu. Das haut nicht hin. Es braucht sozusagen beides. Und je mehr wir das anerkennen, dass wir uns auch mal verschließen, bewusst verschließen, dann können wir uns auch leichter öffnen. Das ist wie eine Tür, wo wir wissen, wie die zugeht, dann können wir die auch wieder aufmachen. Wenn die immer nur von alleine irgendwie zugeht und wir haben gar keinen Zugriff, wir wissen gar nicht, wo die Türklinke ist, ja, oder der Schlüssel, dann können wir es nicht wieder aufmachen. Wenn wir sozusagen beide Richtungen, und manchmal ist es tatsächlich so, dass dann bewusst sich zu verschließen, zu dürfen auch, ja, und zum Beispiel einem Partner zu sagen, du, ich kann gerade nicht, ich möchte gerade nicht, ich brauche jetzt mal gerade echt Zeit für mich, das bewusst verantwortlich zu kommunizieren, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen, genau das kann eine Basis sein, um dann auch selbstbestimmt zu sagen, so jetzt bin ich für dich da, jetzt möchte ich wieder mich öffnen für dich. Mhm. Ja, das hängt miteinander zusammen. Insofern ist Öffnung in dem Sinne, im übergeordneten Sinne, beinhaltet beides. Mhm. Ja, beinhaltet auch, dass ich manchmal den Raum für mich brauche, nenne ich es mal so, um dann umso mehr wieder mit dir sein zu können, wenn ich dazu wirklich bereit bin. Und wenn ich versuche, mich dazu zu zwingen, jetzt, ja, meine Partnerin möchte unbedingt, dass ich mich öffne, und dann, gut, dann versuche ich das, und dann versuche ich, mein Herz so aufzuziehen, und dann macht es erst recht zu, ja, so innerlich. Das haut nicht hin, ne?
Mhm. Da muss man schon sehr, sehr bei sich sein, ne? Und in sich reinfühlen können und sagen, okay, Ich gehe jetzt nicht darüber hinweg, ne, über mein Gefühl, ne, was ich dann vielleicht in dem Moment habe und lass mich dann dazu drängen, dann Sachen zu machen, die ja dann vielleicht wieder den nächsten Konflikt auslösen können. Ne?
Genau, ja, genau. Aber auch da, ich versuche mal, die Vokabeln muss oder soll möglichst sozusagen rauszulassen, sondern eher sozusagen zu sehen, also das, wenn ich das mache, passiert das und wenn ich, also das wirkt sich so aus und das wirkt sich so aus. Und wenn ich dann merke, okay, wenn ich mich verschließe und dann wieder freiwillig öffne, dann hat es die Wirkung. Wenn ich mich versuche zu öffnen und aber eigentlich noch gar nicht bereit bin, dann hat es die Wirkung. Und so lernen wir ja. Ja? Mhm. Wenn wir das aber sozusagen immer nur in so einem Reiz-Reaktionsmuster machen, wo das dann wie auf Autopilot läuft, dann lernen wir meistens nicht viel, ne? So, insofern ist dieser Prozess von, das ist auch einer der Hauptelemente in meinen Seminaren, ist innehalten. Ja? Also wenn man mich fragen würde, was ist das Wichtigste, was ich da tue, würde ich sagen, immer wieder dafür zu sorgen, dass die Leute im Moment einfach mal spüren, Augen schließen, nachspüren und gucken, was ist eigentlich gerade in mir. Mhm. Viel mehr braucht es gar nicht. Mhm. Ja, aber diesen Raum zu geben, diesen Zwischenraum, um mal ja, ins Spüren zu kommen und das bewusst zu kultivieren, ich glaube, das ist das, um was hilfreich ist, um das, was du gerade angedeutet hast, um mehr bei sich sein zu können. Ne?
Mhm. Ja, nicht gleich in diese Reaktion zu kommen, ne? Und dann so einen Schnellschuss zu machen. Und genau. Mhm. Ja.
Und also ich vergesse das oft immer, dass so dieses Achtsamsein, ne? Zu gucken, was macht das jetzt gerade mit mir und was möchte ich gerade. Ne? Ja. Und das ist auch dieses Bewusstwerden, aber das ist ja so generell ein ganz großes Thema, bewusst zu sein, wie fühle ich mich jetzt nicht nur in einer Beziehung, so generell bei allem, was ich tue, ja, ja. Dieses Spüren, diese Gefühle auch fühlen, ja.
Ja, das ist ein großes Abenteuer und was vielleicht da auch wichtig ist zu wissen, ist, Gefühle werden ja in unserer Kultur auch gerne unterteilt in gute und schlechte. Die einen möchte man gerne spüren, die anderen möchte man nicht spüren. Wenn wir aber so aus körpertherapeutischer Sicht da hinschauen, was da im Körper passiert, wenn wir ein Gefühl unterdrücken, dann schrecken wir die Atmung ein, wir kontrahieren Muskeln. Das ist dann aber für die guten wie die schlechten Gefühle. Das heißt, es haut nicht hin, nur die guten Gefühle zu erleben und die schlechten zu unterdrücken. Das heißt, wenn ich bewusster werden möchte und auch bewusster fühlen möchte, braucht es auch eine Bereitschaft und dann auch eine wachsende Fähigkeit, die daraus aus der Bereitschaft aber dann entsteht, ist auch mit den sogenannten schlechten oder ich würde sagen eher unangenehmen Gefühlen so umzugehen, dass wir davon nicht weglaufen müssen und dann vielleicht sogar merken, dass auch Wut und Trauer und Angst zum Beispiel, so um die drei Klassiker zu nehmen, dass die jeweils auch einen Wert haben. Das sind ja soziale Gefühle, die uns helfen zu navigieren. Ja, Trauer, um etwas loszulassen, einen Verlust loszulassen, Wut, um Grenzen zu etablieren, zu sagen, nee, nicht mit mir, bis dahin und nicht weiter, oder Angst, um wirklich aufzupassen, um da zu sein, hey, hier passiert was bedrohlich, da braucht man eine volle Präsenz. Diese Gefühle brauchen wir dafür. Aber klar, wenn wir als Kinder erlebt haben, dass wir dafür sanktioniert werden und hier, du Heulsuse, oder jetzt reg dich doch nicht schon wieder auf und so weiter, dann haben wir natürlich verlernt, diesen Gefühlen zu vertrauen und dann ist es ein Selbstläufer, dass diese Gefühle dann auch nicht mehr ihre Früchte tragen können. Das ist auch immer ein Riesenfeld, ja, was aber in meinen Seminaren sehr, sehr wesentlich ist, ne? Dass das ein Raum ist, wo Leute lernen zu fühlen.
Ja. Ja, und das verstehe ich so dann, Tantra, dass wir Gefühle, die auftreten, einfach im Körper nachspüren, wo sie sich zeigen und dass dadurch diesen Bewusstwerdungsprozess zum eigenen Körper und zum Liebe zum eigenen Körper erstmal sozusagen wahrnehmen, ne? Bewusst werden.
Ja, genau. Also genau auch das Gefühl im Körper zu verorten, kann auch helfen, das Gefühl sozusagen einerseits anzunehmen, andererseits auch zu relativieren, zu merken, es ist zum Beispiel hier oder es ist dort und es ist nicht alles. Also ein Gefühl, was wir sozusagen nicht wirklich spüren, das hat ja paradoxerweise diese Tendenz, uns so zu überschwemmen, als wenn es nichts anderes mehr gäbe. Und unser Bewusstsein komplett in Schach zu halten. Und insofern zu mir, hier, da ist das Gefühl, da im Körper spüre ich das, kann helfen, es deutlicher zu spüren und gleichzeitig auch es zu relativieren. Dass dieses Gefühl nicht alles ist, ja, was mich gerade in dem Moment ausmacht. Dass es dann noch einen, was wir in der Meditation schulen, einen Beobachter oder innere Beobachterin gibt, die das einfach nur wahrnimmt, ohne irgendwie eingreifen zu müssen. Ne?
Ja, ja. Also ich gehe da noch mal tiefer rein. Ich bin da sehr unerfahren in dem Bereich. Mhm. Also hat Tantra letztendlich eher mit nicht nur mit Sexualität zusammen zu tun, sondern vor allen Dingen auch mit Körperwahrnehmung und Gefühlen und Verbindung.
Also, ja, also wie gesagt, ich halt, es gibt viele, viele verschiedene Verständnisse von Tantra und manche denken, Tantra ist irgendwie eine besondere Art von Sexualität. Ich finde das total zu verengt. Mhm. Tantra ist eigentlich eine Lebensphilosophie, die sich als alle Lebensbereiche erstreckt. Und in den ursprünglichen alten Schriften, tantrischen Schriften, da waren vielleicht von 103 Versen oder so, waren dann, oder weiß nicht, wie viel es genau waren, da waren vielleicht 3 oder 4, die sich explizit mit Sex beschäftigen. Und die anderen haben irgendwelche ganz anderen Themen. Also diese Verengung ist ein typisches westliches Phänomen. Da ist einerseits Tabuisierung und Verletzung von Sexualität und dann Tantra ist dann, soll dann das Heilmittel sein und wird dann aber selber in diese Fixierung mit reingeschoben. Hm. Das ist ein komplettes Missverständnis. Also aus meiner Sicht ist das wesentlich quasi, dass das ein umfassenderer Prozess ist, wo denn Sexualität ihren Platz hat. Also ich bin tatsächlich auch ehrlich gesagt zum Tantra gekommen, weil in der Körpertherapie Sexualität unterbelichtet war, ja. Also in den Ausbildungen, die ich vorher gemacht habe, genau wie Spiritualität auch, war beides sehr unterbelichtet. Und meine Sehnsucht war, dass diese beiden Pole mehr integriert sind.
Und aber das ist schon im Tantra, dass auch diese spirituelle Komponente von der Sexualität, vom Körper Raum erhält, ja?
Also ich meine, das ist ja auch wieder ein weites Feld. Also viele, die in meine Kurse kommen, sagen, empfinden das als im höchsten Maße spirituell und andere sagen, ja, du machst hier gar nicht ein großes Brimborium mit irgendwelchen Räucherstäbchen und sonst wie was. Das ist ja gar nicht spirituell, ja? Also ich mache jetzt nicht die großen Rituale, wo die Räume geschmückt sind und so. Ist ja alles ganz schön, aber das ist jetzt nicht so meine Art. Mhm. Und viele denken, dass jetzt das, wenn das so ist wie in der katholischen Kirche, wo Riesen, weißt du, Weihrauch geschwenkt wird und sonst wie was, dann ist es spirituell. Kann man machen, kann ja auch unterstützend sein, aber das ist natürlich nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche aus meiner Sicht, was ich spirituell nennen würde, ist, wenn wir uns dieser Verbundenheit, dieser inneren Verbundenheit von allem, was existiert, wenn wir uns dem öffnen können. Und dafür brauchen wir dann nicht unbedingt irgendwelche Tools, die können helfen, müssen aber nicht, sondern es ist eher so ein inneres Verbundensein, was sich einstellt, zum Beispiel in Meditation oder im Loslassen, was ich schon angedeutet habe. Wenn wir nicht mehr permanent in Aktion sind, dann können wir plötzlich merken, ja, zum Beispiel, dass da wie im Raum etwas pulsiert, dass er etwas atmet, ohne dass ich groß was machen muss. Es gibt so ein Gefühl von, da ist eine Verbundenheit, die kann ich gar nicht herstellen. Ich kann mich höchstens davor abschotten oder ich kann mich dafür öffnen. Ne?
Ja. Salim, darf ich nochmal fragen, wie du jetzt die Kurse anbietest? Also ist das regelmäßig? Ist es auf jeden Fall immer bei dir in der Schule des Seins? Also hast du da Seminarräume, dass einfach die Menschen nochmal so wissen, wenn sie auf dich zukommen, wir verlinken das auch so, wie sie, also mich hat das jetzt schon neugierig gemacht, deine Tantra-Kurse auch für Paare, wie wir da zum Beispiel auf dich zukommen könnten. Ja. Das mal jetzt konkret zu sagen.
Also es gibt eine Website, wo die Termine stehen. Ich muss aber so sagen, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und tatsächlich bin ich dabei, meine Arbeit deutlich zu reduzieren. Und es laufen jetzt noch eine Ausbildungsgruppe und eine Jahrestrainingsgruppe und das werde ich zumindest alleine nicht mehr leiten. Es gibt Leute, die das vielleicht in bestimmten Teile davon übernehmen. Aber ich selber werde in Zukunft nicht mehr so viele Seminare machen. Mhm. Also 3-4 Seminare im Seminar, weil ich sozusagen so eine Art Altersteilzeit gehe. aber wie gesagt, die Termine, die es noch gibt und auch die Termine von Leuten, die jetzt mit mir in Verbindung stehen oder von mir gelernt haben, die finden wir alle auf unserer Homepage. Ne?
Okay. Und das ist in bei dir in der Nähe?
Nee, das ist nicht bei mir. Ja, nee, genau. Also ich habe selber keine Räume, sondern ich bin dann jeweils in verschiedenen Tagungshäusern. Also eins ist in Stiersbach bei Stuttgart oder in Helmeringen bei Lauing, bei Ulm in der Nähe. Mhm. Also in verschiedenen Tagungshäusern, die einfach dann auch für solche Gruppengrößen, also Gruppengrößen sind dann meistens so 30, 35 Personen. Und ich habe dann noch ein Team von Assistenten, die mich unterstützen. Also da wäre ich überfordert, selber noch diese Räume zu teilen. Bin ich froh, dass es Tagungshäuser gibt, die dafür einen guten Rahmen hergeben. Ne?
Ja, vielen Dank.
Ja, super.
Ja, das war für uns jetzt nochmal so wirklich so klar. Du bist sehr klar an den Sachen. Mhm. Also das ist schön. Dankeschön für das wunderbare Interview. Hat uns echt gefallen.
Ja, danke schön. Danke für eure neugierigen Fragen und gutes Gelingen für euren Kongress.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.